Heute schauen wir uns mit Tim Schäfer drei abgestürzte Value-Aktien des S&P etwas genauer an. Ja, lieber Tim, die ganze Welt spricht über die Aktien, die sehr gut laufen in letzter Zeit, die Tech-Aktien und auch über die Dividendenaktien, über die wir das letzte Mal gesprochen haben. Heute wollen wir uns mal drei Aktien anschauen, vor allem auch im S&P, die die letzten Jahre und auch dieses Jahr nicht so gut laufen. Also gefallene Stars, die früher gehypt worden, aber jetzt nicht mehr laufen. Ja, und du hast uns drei Aktien mitgebracht und wir wollen gleich mit der ersten starten. Wir nehmen die Boeing als erste. Warum läuft es bei denen nicht?
Ja, klar, die haben sich halbiert, grob im Kurs von der Spitze, Qualitätsprobleme. Die hatten sogar einige Jahre zurückliegend zwei Flugzeugabstürze, wo es hunderte Tote gab. Und das war die 737 Max. Und das Problem ist so groß geworden, dass sich auch die Washingtoner Regierung eingeschaltet hat. Und die haben überlegt sogar, ob sie da so einen Watchdog denen an die Seite stellen, weil es einfach, die kriegen, also da kommt ein Problem nach dem nächsten. Da ist mal ein Rad abgefallen auf dem Flughafen runter von einer startenden Maschine hier in New York. Da sind etliche Autos beschädigt worden. Dann ist eine Tür rausgefallen, die war nicht richtig installiert. Das war so, das hätte tödlich enden können, weil zum Glück war das Flugzeug noch nicht hoch genug. Also da hätten ein paar Sekunden später, hätte das in einem neuen Absturz vielleicht enden können. Und da kommt ein Ding nach dem nächsten und das sind oft Qualitätsprobleme, Schluderei. Da ist einfach kein gutes Qualitätsmanagement. Und dadurch hat auch Airbus profitiert. Aber ich denke mal, dass die das in den Griff kriegen. Und das Gute an der Branche ist eigentlich, du hast ja, das ist nur monopolartig. Es gibt im Grunde nur die zwei großen Produzenten von zivilen Flugzeugen. Und die beherrschen den Markt. Da ist die Eintrittsbarrieren, die sind enorm. Du kommst da gar nicht im Grunde rein. Der Markt ist abgesichert. Es ist enormer Burggraben. Momentan die letzten Jahre enorme Probleme. Der Vorstandschef tritt jetzt zurück und auch der Chairman tritt zurück. Also da kommen neue Leute an Bord und ich hoffe, das wird endlich bereinigt.
Aber du sagtest schon, insbesondere auch die zwei Flugzeughersteller, vor allem auch bei der Corona-Pandemie stark gebeutelt. Der eine eher wieder erholt, der andere, von dem wir sprechen, überhaupt nicht. Hilft es deiner Meinung nach nur, wenn das Management ausgetauscht wird, in Anführungszeichen, oder muss da auch strukturell was geändert werden? Und wie lange vor allem dauert sowas? Also wenn es eine strukturelle Änderung bedarf bei so einem Unternehmen, das ein Riesenkonzern ist, das kommt ja dann auch nicht von heute auf morgen, oder?
Ja, richtig. Das muss umgesetzt werden, dann auch in der Produktion. Da müssen dann verschiedene Stufen eingebaut werden, Qualitätskontrollen und so, dass ein Flugzeug einfach die Produktion nicht mehr verlässt, ohne dass alles abgecheckt wird. Also klar, beim Management, die haben bestimmt auch schon angefangen damit, mit einer neuen Qualitätsüberwachung und so. Das ist ja nicht so, dass die jetzt da zugeschaut haben die ganze Zeit. Aber es kamen halt ständig neue Sachen die letzten Monate dazu, dass der Kapitalmarkt, da wird ein enormer Druck erzeugt, die Kunden, die Regierung, die Mitarbeiter, und da muss jetzt was passieren. Es wird wahrscheinlich also dann schon zu einigen Veränderungen kommen, die nochmal oben drauf kommen. Also das, du hast recht, das wird noch vielleicht etliche Monate dauern. Und da bleibt zu hoffen. Also im Grunde ist das ein schöner Value-Wert. KGV-mäßig immer noch teuer, weil halt das hat auch viel Geld gekostet. Aber ich glaube, so ein Anleger, der geduldig ist, hat da einen guten Einstiegszeitpunkt.
Ist das gerade für dich auch eine Aktie, wenn du sie schon im Portfolio hast oder hättest, wo du jetzt nochmal nachkaufen würdest, weil du dir erhoffst oder erdenkst, dass dann das Management das Ruder wieder rumreißt?
Genau, also ich habe keine der drei Aktien selbst im Depot, aber das würde ich mir jetzt intensiv anschauen. So eine Korrektur ist schon massiv. Eine Halbierung ist einer der Marktführer und also der weltweite Reisemarkt wird ja weiter wachsen und auch ja, Geschäftsreisen, Privatreisen. Das ist ja ein enormes Potenzial. Gerade wenn du dir anschaust, die zwei aufstrebenden Nationen, Indien, China, jeder hat für sich 1,4 Milliarden Menschen mit zunehmendem Wohlstand. Also da ist ein enormer Bedarf und die werden weiterhin gut laufen, mittel- und langfristig. Da gehe ich fest von aus.
Ja, wir haben die Tourismusaktien ja separat schon mal besprochen, dass sich die meisten schon wieder gut erholt haben. Und auch hast du auch schon angesprochen, dass die Reisetätigkeit eigentlich wieder auf Vorkrisenniveau, wenn nicht sogar höher ist. Und da sollten natürlich auch die zwei großen Flugzeugbauer davon profitieren. Wir werden es verfolgen, auch die nächsten Monate und sicher bei einer nächsten Show mal wieder besprechen, wie sich die Aktie dann entwickelt hat. Auch bei der zweiten Aktie bleiben wir in Amerika direkt. Und da ist es ein wenig ähnlich. Da gibt es vergleichbare Unternehmen in der Größenordnung oder auch größer, die sich sehr gut entwickelt haben. Bei Pfizer ist es nicht so. Warum ist es da so?
Ja, gut, da gab es also auch Probleme. Es gab mal so einen Hurricane, der hat die Produktion und das Lager zerstört. Da sind dann entsprechend Medizin ist knapp geworden und Impfstoffe und so. Dann hatten wir natürlich einen riesen Hype rund um Corona. Die haben ja Impfstoffe verkauft zusammen mit den Mainzern BioNTech. Das war ein Sonderboom und der hat jetzt abgeflacht. Wobei immer noch empfohlen wird, dass Senioren sich impfen lassen gegen Corona. Jetzt im Frühjahr hat das die US-Regierung nochmal empfohlen, aber klar, das Geschäft flaut ab. Viele wollen sich gar nicht mehr impfen lassen. Manche haben drei, vier Impfungen schon mitgemacht. Und das ist ja scheinbar auch total am Abklingen, Corona. Aber trotzdem, KGV-technisch stehen wir bei rund 13 oder sogar unter 13 bei Pfizer. Dividende 6,1%. Die Aktie steht unter $30, das ist echt günstig geworden. Und ja, wir haben trotzdem noch einen hohen Bedarf an allen möglichen Impfungen, Medizin und die bauen das Portfolio weiter aus. Klar wird es jetzt holprig, Umsatz ist mal explodiert die letzten Jahre aufgrund des Sondereffekts und jetzt klar lässt es wieder nach, aber das ist eine gute, substanzstarke, uralte Aktie aus New York und auch von einem Deutschen mitgegründet, Pfizer, ich glaube aus Ludwigsburg in der Nähe von Stuttgart. Übrigens Boeing auch. Boeing war zwar in den USA geboren, aber seine Eltern waren beides, glaube ich, aus Deutschland und Österreich. Also ja, zwei große im Grunde Marktführer. Und wenn du dir anschaust, KGV, also günstig, Dividende 6,1% bei Pfizer. Also ich glaube, das ist ein toller Substanzwert, den kann man sich auch gerade für langfristige Anleger. Die Aktie wird sich bestimmt nicht schnell verdoppeln. Das kann dauern. Aber so, ja, da kann man schon also die Dividende einstreichen. Und ich glaube, so langsam wird sich das erholen. Vielleicht kann man da rechnen, vielleicht 8% Kurszuwachs oder so, die nächsten Jahre im Schnitt pro Jahr oder irgend so um den Dreh. Die Aktie ist wirklich stark, stark gefallen. Aber genau den Tiefpunkt wirst du eh nie erwischen und das ist natürlich halt schwierig. Man muss sowas dann aussitzen können. Wenn man heute einsteigt, kann es sein, das geht noch weiter runter.
Ja, und du bist ja bekannt für den langzeitigen Horizont, also dann eher vielleicht eine Aktie für dich. Vielleicht noch als eine Nachfrage, glauben die Anleger vielleicht auch, dass es ein strukturelles Problem bei Pfizer gibt, wenn sie derzeit nicht so an die Aktie glauben bei einem KGV von 13? Oder glaubst du, dass es hauptsächlich der Boom war, der jetzt wieder abflacht von insbesondere den Corona-Impfungen?
Ja, gut, die sind halt auch lange kritisiert worden. Zum Teil ist behauptet worden, es kann sogar sein, dass Pfizer gibt mehr Geld für Werbung aus, Marketing, als für die Wirkstoffforschung. Und das ist ein schwieriges Feld. Viele, ja, da fließen Milliarden rein in die Forschung, aber man weiß nie, wie das ausgeht, die Studien und so Lage. Zum Teil übernehmen die auch kleine Biotech-Firmen und so, die erfolgreich sind und helfen dann bei der Vermarktung und der Produktion im Grunde. Das ist schwierig. Also der Markt, da gibt es auch viel, viel Konkurrenz weltweit. Und dann hast du die ganzen Generika-Anbieter, die dann, wenn die Schutzrechte auslaufen, die den Preis im Grunde dann auch kaputt machen. Also ist schon wettbewerbsintensiv. Trotzdem würde ich sagen, es besteht ein bestimmter Burggraben für eine bestimmte Zeit, ein paar Jahre, haben die im Grunde Exklusivrechte. Und es ist aber immer wieder ein ständiges Neuinvestieren, Neuausrichten. Und das ist natürlich auch mit Risiken verbunden, die ganzen Forschungsausgaben und so. Aber alles in allem finde ich, ist das ein guter Deal zu dem KGV, zu der Dividende. Es ist schon ein Substanzwert.
Ja, das klingt sehr spannend insgesamt. Du bist nicht investiert. Bist du in andere Pharma-Werte investiert oder findest du andere Pharma-Werte noch spannender derzeit? Oder ist Pharma insgesamt nicht so dein Bereich, in den du gerne investierst?
Ja, ich habe die Johnson & Johnson, das ist ja auch ein ganz, ganz großer. Die haben aber mehr als nur Arzneimittel, sondern die haben auch so Konsumbereich abgedeckt, was weiß ich, von Pflaster über alles Mögliche und Wundheilcremes und so. Und dann haben sie noch Medizintechnik, also ist ein komplettes Konglomerat und ist auch eine Dividenden, ich glaube sogar Dividendenkönig, über 50 Jahre jedes Jahr erhöht. Das ist auch so eine Aktie, die kann man sich ins Depot legen und einfach liegen lassen. Die sind so groß und so alt und etabliert und ziemlich gut aufgestellt. Genau, das ist, glaube ich, die einzige so in dem Pharma-Bereich, die ich selbst habe.
Und du hast vorher schon die Forschungsausgaben noch angesprochen. Ich weiß nicht, ob du da auch schon nachgeschaut hast. Haben die gerade Sachen in der Forschung, wo sie relativ weit sind, Pfizer schon, oder kurz vor der Zulassung? Hast du da einen Überblick?
Oh, da habe ich mich jetzt nicht sondern mit beschäftigt. Das ist also, jetzt zum Beispiel kam da eine neue Impfung raus, die zugelassen worden ist für Rentner im Grunde gegen Atemwegserkrankungen, wo auch einige tausend jedes Jahr sterben. Da hat auch ein Konkurrent GSK, ich glaube aus Großbritannien, haben auch die Zulassung bekommen. Die teilen sich im Grunde den Markt. Also da gibt's immer wieder so, ja, das war, glaube ich, im Sommer letzten Jahres gab es die Freigabe und da kommen immer wieder neue Geschichten raus und so. Und die haben auch etablierte Medizin. Aber welcher Kandidat da jetzt der nächste Renner werden wird, keine Ahnung.
Ja, und dann kommen wir schon zur dritten Aktie. Die ist wahrscheinlich in Europa nicht ganz so bekannt. Geht um Bergbau im weitesten Sinne, Lithiumabbau. Ja, was ist da die Story?
Ja, Lithium durch die, wir wollen ja die Welt grüner machen, CO2-Ausstoß reduzieren. Die haben im Grunde lange profitiert von dem Riesenboom für E-Autos und was weiß ich, Energiespeicher. Ich glaube, man braucht so 10 Kilogramm Lithium in einer Batterie, in der Autobatterie. Und da gab es auch so einen riesen Wettlauf, einen gigantischen Boom. Das hat es jetzt abgekühlt. Die Aktie hat es mehr als halbiert aus USA. Ist im Grunde einer der größten der Welt, Lithium-Produzenten. Und aber der Markt hat sich auch ein bisschen gedämpft. Vor allen Dingen auch in China. Die Nachfrage ist da auch stark eingebrochen. Und das wird sich auch wieder erfangen. Und der Lithiumpreis wird sich auch wieder erholen die nächsten Jahre. Das ist, finde ich, auch eine schöne Phase, wenn sowas einbricht. Du hast bei diesem Minenwert 1,6-facher Buchwert, habe ich nachgeschaut. Das ist nicht viel in dem Bereich. Allerdings, weil sich die Nachfrage und der Preis abgekühlt haben, ist das KGV bei 30. Aber das kann sich auch schnell wieder ändern, wenn die Nachfrage anzieht, der Preis zieht an. Und dann kann das KGV auch wieder, was weiß ich, bei 20 oder 15 stehen. Das ist jetzt kein ganz großer Wert. Ich glaube, Börsenwert 15 Milliarden Dollar, aber auch kein kleiner. So mittelgroßer Minenwert. Ich glaube, nach dem massiven Einbruch kann man sich da auch engagieren und einfach so Schlaftabletten nehmen, wie das Costolani geraten hat, und sich gar nicht mehr verrückt machen lassen. Da sind auch viele Großinvestoren drin, Vanguard, die ganzen ETFs sind drin und der norwegische Pensionsfonds. Das sind ganz große Adressen. Also das ist schon ein spannender Wert, würde ich mal sagen.
Bist du insgesamt in Minenaktien investiert, wenn nicht in diese?
Ja, in diese nicht, aber ich habe so ein paar Minenaktien und auch so ein paar Explorationsaktien im Silberbereich und so. Aber da habe ich mir auch gewaltig die Finger verbrannt. Also beim Minenbereich würde ich eben empfehlen, nicht so junge Firmen nehmen, so ganz kleine Buden, die noch suchen, irgendwelche Schätze und so und noch keine Mine gebaut haben. Also mehr so Produktionsbetriebe. Du hast dann zwar weniger Kurspotenzial, aber auch weniger Risiken, wo dann richtiger Cashflow läuft, wo das alles finanziert ist und so und vielleicht auch eine Dividende gezahlt wird, so Newmont Mining oder irgend so ein großer oder BHP oder so, würde ich mir vielleicht anschauen, so Blue Chip Minenaktien. Die haben auch, viele haben ganz schön gelitten, erstaunlicherweise. Da gibt es doch einige Chancen in dem Bereich.
Ja, herzlichen Dank für die drei Aktien, die du uns mitgebracht hast. War heute mal spannend, nicht nur die Aktien zu hören, die immer gerade thematisiert werden und auch gut laufen, sondern auch mal über welche zu sprechen, die derzeit nicht so gut laufen und warum sie nicht gut laufen. Herzlichen Dank an dich nach New York direkt an die Wall Street, Tim Schäfer. Und liebe Zuschauer, schauen Sie wieder bei uns vorbei, wenn es heißt Wall Street Live mit Tim Schäfer.